Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir für dein Wort, das lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wir beten, dass du kommst, Heiliger Geist, und dass dein Wort in uns sein Werk tut, dass es scheidet, dass es trennt, was dort nicht hingehört, dass es aber auch auferbaut, ermahnt und heilt. Komm und wirke du in uns, wirke unter uns und Heiliger Geist, sprich du zu jedem Herz. Hab Dank dafür. Amen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung. Haben wir uns letzte Woche mit einer Einleitung angeschaut. Heute machen wir es so, dass wir ein ganz kleines bisschen rauszoomen. Die Jugend würde sagen, Content is King. In der Bibel heißt es, Kontext ist King. Das heißt, wir können die Bibel nur verstehen, wenn wir sie in ihrem Kontext wahrnehmen. Da, wo diese Bibelverse eingebettet sind, darum müssen wir schauen, was sagt uns das Wort Gottes und was führt uns zu dieser Jahreslosung hin. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich möchte mit einem Zitat von Paul Thoas Pern starten. Wenn man die Menschen liebt, kann man ihnen auch sagen, was ihnen fehlt. Man muss es sogar. Wenn man die Menschen liebt, kann man ihnen auch sagen, was ihnen fehlt. Man muss es sogar. Und wir werden uns heute vier Befehle, vier Imperative des Paulus anschauen, wo ich denke, dass uns da manches fehlt. Und das müssen wir uns vielleicht immer mal wieder sagen lassen. Der Vers 13, also der Vers direkt vor unserer Jahreslosung, lautet: Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Ganz prägnante, ganz konkrete Aussagen, die uns da der Paulus mit auf den Weg gibt. Und das ist so ein bisschen das Resümee dieses ersten Korintherbriefes. Das ist die Zusammenfassung von allem, was er schreibt. Diese zwei Verse. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir wollen uns nach und nach anschauen, was bedeuten diese einzelnen Aufforderungen? Und was bedeutet das auch in Bezug auf die Liebe? Erstens, seid wachsam. Haltet die Augen offen. Wacht. Dieses Wort in der Bibel hat vor allen Dingen drei wesentliche Bedeutungen. Das erste ist erstmal ganz einfach, schlaft nicht. Schlafen kennen wir, machen wir sehr gern. Und das ist auch sehr gesund, wenn man seine gewissen Stunden Schlaf einhält. Und dann merkt man auch, dass man neu aufgefrischt wird, dass man neue Kraft bekommt, dass ja auch sich manches resetten kann. Schlafen ist notwendig, aber wenn man an der falschen Stelle schläft, hinterm Steuer zum Beispiel, da wird es enger. Da ist der ein oder andere Unfall vorprogrammiert. Wenn man auf Arbeit schläft, soll das, glaube ich, auch nicht ganz so günstig sein, weil ich glaube, das mag der Chef jetzt nicht so ganz, wenn man 8 Stunden auf Arbeit geht und dann seinen Schlaf vielleicht dort nachholt, den man die Nacht über nicht bekommen hat. Also die erste Bedeutung ist erstmal, schlaft nicht. Seid wach, seid in einem Wachzustand. Warum nicht schlafen? Schlafen ist wichtig. Das Problem ist, im Schlafen, man lebt zwar, aber man bekommt eine Vielzahl von Dingen nicht mit. Der Körper ist so ein bisschen auf Standby gesetzt. Der funktioniert und der atmet und der macht alle lebenswichtigen Dinge, aber man nimmt nicht wirklich am Leben teil. Man erfährt nicht, was um einen herum passiert in dem Moment, sondern man ist halt wie so ein bisschen auf Halbgas, nenne ich es mal, geschalten. Die zweite Bedeutung, das ist die, die uns wahrscheinlich am ehesten bekannt ist, ist, seid wachsam, nämlich mit Bezug auf die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder und in ganz vielen endzeitlichen Texten der Bibel wird immer wieder zur Wachsamkeit aufgerufen. Jesus kommt wieder, mach dich bereit, er kommt. Bist du bereit? Oder bist du wie derjenige, der von so einem Dieb überrascht wird, der einbricht und der stehlen kann? Auch da die Herzensbereitschaft, Jesus zu ersehnen. Jesus, komm wieder. Diese Sehnsucht, ihn zu erwarten, wie eine Braut ihren Bräutigam erwartet. Ist das in unserem Herzen? Sehnen wir danach? Oder ist es nicht so, dass wir vielleicht manchmal sagen, ja, Jesus, wir könnten schon mal noch ein bisschen warten, weil ich hätte da noch meine To-Do-Liste, die würde ich schon gern noch abarbeiten. Das ist die Frage, ob das, was auf dieser To-Do-Liste steht, wirklich höher zu beachten ist oder ob das wirklich so einen Einfluss haben sollte in unserem Leben, sodass wir es eben, ja, so nach dem Motto, ja, Jesus, noch ein Jahr brauchen wir schon noch, bis wir es abgearbeitet haben. Warum tun wir es dann nicht gleich? Oder warum fällt es nicht weg im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu? Und das Dritte ist erstmal eine Bedeutung, die vielleicht am wenigsten uns so geläufig ist. Das ist Leben oder Schlafen im Sinne von gestorben sein. Also wachsam sein bedeutet auch einfach erstmal am Leben zu sein und eben nicht im Grab zu liegen. So, wir haben also diese Mahnung zur Wachsamkeit. Jetzt haben wir so ganz kurz die Wortbedeutungen uns angeschaut. Jetzt ist bloß die Frage, was macht es mit uns in unserem alltäglichen Leben? Wo laufen wir denn Gefahr, eben nicht wachsam zu sein, sondern zu schlafen? Und da ist Wachsamkeit eben auch der Aufruf, sich nicht vom Teufel verführen zu lassen, nicht vom Glauben abzufallen. Und ich habe uns heute was Schönes mitgebracht als Sinnbild. Ich habe hier so ein schönes Messer, eine schöne stumpfe Klinge. Und als ich über die Predigt nachgedacht habe, über dieses Seid wachsam, war es etwas, wo ich mit diesen Gedanken von lasst euch nicht vom Teufel verführen. Wir sind in der Gefahr, wenn Jesus und wenn Paulus uns das sagt, hey, seid wachsam, dann stehen wir in dieser Gefahr, verführt zu werden. Wir stehen in dieser Gefahr, vom lebendigen Glauben von Jesus weggebracht zu werden. Und da ist dieser Aufruf eben auch, seid wachsam. Passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Passt auf, dass ihr nicht den Listen des Satans auf den Leim geht. Und wenn wir jetzt fragen, wie sieht denn das in unserer Weltzeit aus? Dann, glaube ich, ist ein wunderschönes sehr überführendes Beispiel, wenn wir in unseren Alltag schauen, dann ist es so, wir werden ganz viel beschäftigt. Wir hetzen von A nach B, wir rennen und wir versuchen, unseren Alltag irgendwie durchzubringen. Und da hat Corrie ten Boom mal ein schönes Zitat gebracht. Sie hat nämlich gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Und wenn wir jetzt unseren Alltag angucken, wie beschäftigt sind wir? Wie sehr sind wir damit beschäftigt, irgendwie allen Menschen es recht zu machen? Immer auf dem neuesten Stand zu sein? Und wir haben unser Leben so vollgepackt, dass wir von A nach B rennen und vielleicht dabei auch ein Stück kaputt gehen, beziehungsweise ausbrennen. Und gerade in unserer Informationsgesellschaft ist es etwas, wo wir häufig, glaube ich, diesem Ding anheimfallen, dass wir immer perfekt informiert sein müssen. Und für mich ist es so ein Bild mit diesem, unser Leben wird vollgepackt, unser Leben ist von Hektik viel mehr geprägt, dass durch die Dinge, die in unserem Leben so eindringen, werden wir wie so umwickelt. Wir folgen den Nachrichten und wir verfolgen die Nachrichten. Und dann hat irgendwann mal ein schlauer Mann gesagt, wir machen das so lange, bis uns die Nachrichten verfolgen. Und dann sind wir die ganze Zeit beschäftigt, ja, auf dem laufenden Stand zu sein. Ja, richtig informiert zu sein, weil sonst wissen wir ja nicht, was abgeht. Und wir beschäftigen uns vor allem mit Meinungen und mit Dingen und wir werden so langsam umwickelt. Und das Schlimme daran ist, Wenn so ein Messer erstmal schön umwickelt ist, kannst du damit eigentlich auch nicht mehr schneiden. Dann ist es einfach erstmal schön untauglich. Und ich glaube, eine List des Teufels ist, dass er uns beschäftigt in unserem Alltag mit aller Hektik, mit allem, was da so scheinbar dringlich ist und wo wir der Meinung sind, wir müssen den Menschen gerecht werden und den Menschen gefallen. Und ehe wir uns versehen, ich meine, das sieht auch ganz schön aus, nicht so ein schönes Geschenkband. Es ist ja eigentlich jetzt erstmal gar nicht so hässlich. Aber dieses Messer taugt nicht mehr dazu, für das, was es eigentlich gemacht wurde. Seid wachsam. Wir leben in einer Gesellschaft, die irgendwie so voll gepumpt wird mit allen möglichen Informationen, dass es manchmal auch ist wie eine Betäubung. Dass man seine tägliche Dosis braucht, um noch klar denken zu können oder vermeintlich klar denken zu können. Unser Präsident unseres Bundes, der hat einmal eine spannende Beobachtung gemacht. Der war in Berlin in einer Gemeinde. Es war eine junge, neuartige Gemeinde. Und diese neue, jungartige Gemeinde hatte einen Lobpreis, der war so ohrenbetäubend laut, dass er als noch eigentlich relativ auch für junge Menschen jemand, der da ein unglaubliches Herz hat, wo er gesagt hat, das ist so ohrenbetäubend. Und als er das aber gesehen hat, ist ihm ein was aufgefallen. Unser Leben ist so laut. Unser Leben ist so vollgestopft mit allen möglichen Dingen, Nachrichten, der Verfolgung meines Lieblings-TikTokers oder Instagrammer oder was auch immer. Und ich muss dort immer auf dem neuesten Stand sein. Dass wir gar nicht mehr zur Ruhe finden. Dass wir gar nicht mehr Ruhe auch aushalten können. Dass wir es gar nicht mehr schaffen, unser Handy vielleicht wirklich mal für eine Stunde zur Seite zu legen, ohne dass wir die ganze Zeit irgendwie drauf rumdalfern müssen. Und dann war es dort so, dass dieser ohrenbetäubende Lärm bei diesem Lobpreis für ihn, dort war es sowas, wo er etwas erkannt hat oder wo ihm ein Gedanke gekommen ist. Und er hat gemerkt, dass die junge Generation, das hat er nicht verurteilend gesagt, aber dass ihm da aufgefallen ist, dass das für diese junge Generation wahrscheinlich die einzige Variante ist, wie sie noch zur Ruhe kommen kann, indem es nämlich so laut ist, dass alles andere ausgeblendet werden kann. Und ihr Lieben, das ist ein Armutszeugnis. Und ich glaube, und da brauchen wir nicht mit dem Finger auf die junge Generation zu zeigen, ich glaube, wir rennen in demselben Hamsterrad. Und wir stehen in diesemselben Hamsterrad. Bei uns ist es aber vielleicht was anderes als bei den Jugendlichen. Aber wir haben alle diese Herausforderungen. Jesus sagt, seid wachsam. Ich habe noch ein zweites schönes Zitat. T.S. Eliot sagte in einem Gedicht, in der beschreibt er eine zwitschernde Welt. Und in dieser zwitschernden Welt werden die Menschen durch Ablenkung von der Ablenkung abgelenkt. Die Menschen werden durch Ablenkung von der Ablenkung abgelenkt. Und das ist so perfide. Aber ich glaube, das ist genau da, wo uns der Teufel versuchen will zu fangen. Wir nehmen Ablenkungen gar nicht mehr wahr, weil wir so abgelenkt sind, dass wir durch Ablenkung von der eigentlichen Ablenkung abgelenkt werden. C.S. Lewis, ein bekannter Autor, mit Jesus zu gehen bedeutet, in langsamen, ruhigen Tempo zu gehen. Hektik ist der Tod des Gebets und behindert und verdirbt nur unsere Arbeit. Sie bringt sie niemals voran. Und vielleicht bedeutet, seid wachsam für uns ganz konkret, manche Hektik aus unserem Leben versuchen herauszutun oder uns wirklich Zeiten zu schaffen, wo wir uns eben dort ein Stück ausklinken. Und das merke ich auch in meinem Leben. Wie häufig hat man dieses Handy plötzlich wieder zur Hand? Wie schwer ist es wirklich zu sagen, ich nehme jetzt eine Stunde, wo ich wirklich alles, was mich ablenken könnte, mal zur Seite tue. Und es ist ein Kampf, weil irgendwie uns immer so unterschwellig gesagt wird, ja, aber wenn du das jetzt nicht hast oder wenn du das nicht merkst oder wenn du hier nicht auf dem Laufenden bist, dann bist du ja irgendwie, dann gehst du ja nicht mit der Zeit oder was auch immer. Und ein zweiter Gedanke, und ich glaube, da liegt auch eine Verführung, eine List des Satans drin. Ab dem 1.4.24 soll in Deutschland das Cannabis legalisiert werden. Und es soll möglich sein, dass eine bestimmte Menge dieser Droge, die in der Drogenwelt als Einstiegsdroge bekannt ist und ja, dort eigentlich Konsens ist, dass es so ist, wer damit anfängt, da wird es umso schneller, dass du noch weiter reingehst. Das ist auch was jetzt in Deutschland mit legalisiert werden soll. Eine Droge, die unser Bewusstsein auf halbdunkel stellt, wo die Leute, die das wo die Leute erleben, wie, ja, da ist eine Entspannung, ja, da gehen auch Schmerzen vielleicht in dem Moment weg. Aber für welchen Preis? Für einen Preis, dass man etwas gebunden wird, was man immer wieder braucht und immer stärkere Dosen und wo es irgendwann nicht mehr reicht. Und aus einer geistlichen Perspektive kann man auch noch sagen, dass Dämonen sich bei solchen Drogen wohlfühlen. Und dass man sich dort Dingen öffnet, wo es schwierig wird. Und wo man geistlich eine Freisetzung braucht. Und wo es eine klare Trennung davon nötig hat. Seid wachsam. Lasst euch nicht verführen. Der erste Punkt. Der zweite, steht fest. Steht fest im Glauben. Diese Aufforderung des Paulus, die geht einmal an eine Gemeinde, festzustehen, sich nicht hin und her wie ein Grashalm im Wind wiegen zu lassen, aber eben auch ganz persönlich als Einzelner. Ist das eine Herausforderung? Und wenn wir in die Bibel schauen und gucken, wo dieses steht fest ist und steht und verwendet wird, dann wird das immer noch mal näher beschrieben. Hier in unserem Text für heute steht fest im Glauben. Dieses Feststehen braucht immer etwas, worauf es sich bezieht. Im Glauben nach Korinther, Philipper 4, im Herrn. Galater 5,1 steht fest in der Freiheit. Philipper 1, Vers 27 steht fest in einem Geist. 1. Petrus 5,12 steht fest in der Gnade Gottes. Oder in der Gnade Gottes, in der ihr steht. Feststehen, das braucht eine Einfassung. Das braucht etwas, wo es reingetan wird. Und um das Bild von meinem Messer hier weiter zu spinnen. Und jetzt mache ich es mal kurz hier. Nein, das ist kein Fahnentanz. Ja, ich weiß schon. Olympische Spiele 24 Paris, ich bin dabei. Steht fest im Glauben oder im Herrn. So ein Messer wird eingefasst in den Griff, damit man damit hantieren kann. Und je nachdem, welches Messer es jetzt ist, braucht das hier eine Festigung. Hier sind es zum Beispiel 3 Nieten. Manche haben 2, manche eine, manche mehrere, keine Ahnung. Steht fest, wir müssen eingefasst werden in das, was Jesus uns da sagt. Steht fest im Glauben. Im Glauben an das vollbrachte Werk Gottes. Jesus, der deine Schuld getragen hat, der alle Schuld auf sich genommen hat und der sie hinweggenommen hat am Kreuz. Der für dich bezahlt hat und der durch seinen Tod dir zugerufen hast, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich für dich an dieses Kreuz gegangen bin. Dass ich meinen Leib habe schlagen lassen. Dass ich gehorsam war bis in diesen Tod. Und dieses Einfassen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Weil auch da haben wir die Herausforderung, dass uns alles Mögliche sagt, dass das doch nicht reicht. Und deswegen finde ich dieses Bild, wie diese Messer festgemacht sind mit solchen Nieten, eigentlich ganz schön, weil ich habe versucht, die Kleinen Moment. Ja, das war mir überlegt, aber jetzt geht's, danke. Schön. und ich finde das mit diesen Nieten da ganz spannend, weil ich habe die gestern versucht rauszubringen. Und das war ein, drauf rumgekloppe und gedresche und bis ich diese Nieten, ja, ich habe sie nicht rausgekriegt, ich habe es meinem Bruder nochmal mitgegeben, der durfte das dann mal mit ein bisschen Sachverstand machen. Und dann hat er mir die eine Niete, die er mir noch übrig gelassen hat, die hatte er mir so hier reingetan, dass ich selbst, wo ich die heute früh versucht habe, nochmal rauszukriegen, echt große Schwierigkeiten damit hatte. So eine Niete in so einen Griff hier einzuformen, das ist etwas, das macht das Ding wirklich stabil. Und ich finde das ein schönes Bild, weil ich glaube, die biblischen Wahrheiten in unserem Leben zu integrieren und daran festzuhalten, darin zu stehen, das als Mittelpunkt und als Grundlage meines Lebens zu machen, das passiert nicht von heute auf morgen. Sondern das braucht eine Ausdauer, das braucht eine Stärke. Und das braucht etwas, wo wir dran sind, wo wir das Gott immer wieder mit hinhalten und wo wir das auch ergreifen. Und wo wir sagen, hey, das glauben wir und wir gehen auch durch diese Schwierigkeiten hindurch, die dort kommen werden und die probieren werden, ist dieses Messer oder sind wir wirklich eingefasst? Und dort drin standhaft zu sein, zu stehen und dieses Vertrauen auf Jesus nicht loszulassen in den Stürmen dieser Welt, in den Anfechtungen, in den Herausforderungen, in den Punkten, wo wir umwickelt werden, in den Punkten, wo wir angegriffen werden, uns immer wieder Jesus als unseren auferstandenen Herrn hinzuhalten. Das ist nicht einfach. Aber das sorgt dafür, dass diese Niete eingetrieben wird. Und dass wenn die dann richtig drin ist, dann merken wir, dass unser Leben eine Standfestigkeit erlangt, die trägt. Und dann kann dieses Messer auch wirklich zum Einsatz kommen. Und in einer Art und Weise zum Einsatz kommen, wofür es gedacht ist. Steht fest im Glauben, steht fest im Herrn, steht fest im Geist, in einem Geist. Und ich finde, da ist noch ein ganz spannender Bezug da drin. Gerade habe ich ganz viel von persönlichen Herausforderungen gesprochen. Und von erstmal einer ganz persönlichen, individualistischen Geschichte damit umzugehen. Ich glaube aber, wenn wir sagen, steht fest in einem Geist, dann meint das ein Kollektiv. Die Bibel spricht davon, dass wir als Christen auch eingefasst werden in den Leib Jesu, in den Leib Christi. Und der wird sichtbar in der Ortsgemeinde als ein ganz greifbarer Punkt. Und dann ist es etwas, wo wir als Einzelne herausgefordert sind, in Gemeinde auch eine Heimat zu finden, uns dort festzumachen, auch dort festzustehen. Und dann sind vielleicht manche spannende Prüffragen, ist die Gemeinde, in die ich gehe, wirklich eine Gemeinde, die ich lieb habe, wo ich zu Hause bin? Oder ist es was, wo ich einfach hingehe, weil ich mich immer mal sehen lassen muss? Ist es eine Gemeinde, wo ich gesagt habe, hey, das ist mein Zuhause und hier bringe ich mich auch ein? Weil Gemeinschaft und verbindlich gelebte Gemeinschaft ist etwas, das formt auch. Und dann sind wir wieder bei diesem Start am Anfang. Wenn man die Menschen liebt, kann man ihnen auch sagen, was ihnen fehlt. Man muss es sogar. Das passiert in Gemeinde. Da, wo Menschen aufeinandertreffen, sehen sie auch die Fehler des anderen. Und ja, da heißt es, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Das bedeutet aber, dem anderen auch mal zu sagen, hey, so geht's fein nicht. Und das war jetzt nicht der Weisheit erster und vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Steht fest in dem Glauben. Der dritte Punkt, in den meisten Bibelübersetzungen heutzutage übersetzt mit seid mutig. Wenn man in die Bibel schaut und wenn man ein bisschen ältere Übersetzungen schaut, dann steht dort eigentlich seid mannhaft. Das darf man heute nicht mehr sagen. Weil das würde ja voraussetzen, dass es Männer gibt. Und nicht nur welche, die sich so fühlen. da bin ich schon wieder bei seid wachsam, aber naja gut. Dieses Wort seid mannhaft, es geht um Mut. Und ich finde es spannend, in den Kommentaren war es was, und damit will ich jetzt den Frauen nicht zu nahe treten, aber dort wird in den Kommentaren zum Beispiel mal angefragt, kann es sein, dass Mut zunächst erstmal eine männliche Eigenschaft sein soll? Dass Männer erstmal eigentlich diejenigen sind, die mutig vorneweg gehen sollen. Das heißt nicht, dass Frauen feige sind, das sage ich damit gar nicht. Aber ich glaube, die Bibel hat, oder die Bibel berichtet uns, wir sind als Männer oder als Mann und Frau geschaffen. Und da gibt es Unterschiede. Und egal wie viel Gleichmacherei es heutzutage gibt und wie viel versucht werden, die Männer zu Frauen und die Frauen zu Männern zu machen und am besten noch die bessere Version davon, da merken wir, dass da was schief geht. Und ich glaube, wir sehen die Früchte davon, nämlich wir sehen Menschen und wir sehen eine Gesellschaft, die so identitätsmäßig verloren ist, wo so viele Leute nicht wissen, wer sie sind. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass wir bei diesen Dingen, diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, gar nicht mehr wahrhaben wollen, sie gar nicht mehr herausstellen und darin wandeln. Aber ich glaube, Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich als Mann geschaffen hat und dich als Frau. Und ich glaube, wir haben da jeder unsere Aufgaben, wir haben da jeder unsere, ja, wesensmäßigen Dinge, die wir dort auszuführen haben. Und da ist es etwas, wo wir das einsetzen sollen, wo wir darin wandeln sollen und wo wir nicht versuchen müssen, den anderen am besten nachzumachen oder zu verbessern oder der Meinung zu sein, ich kann das ja alles viel besser. So wie es unsere Gesellschaft uns vormacht und der Meinung ist, dass es funktioniert. Bei diesem Ausruf seid mannhaft oder seid mutig, wenn man dort in den biblischen Kontext schaut und wenn man so ein bisschen ins Alte Testament schaut, dann wird dieses Wort vor allen Dingen dabei verwendet, wenn es an Kriegsvolk geht, an Kriegsführer oder an die Armee. Die werden ganz häufig ausgerufen, seid mannhaft, seid stark, seid mutig. Seid stark, ja, lasst uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Schlagt Amnon und tötet ihn, so fürchtet euch nicht, denn ich habe es euch befohlen. Seid stark und seid tapfere Männer. Das ist dieses Wort, was da ganz häufig verwendet wird. In dem Kriegstermini, in dem Kriegshorizont. Und wenn dieses Wort von Paulus dann auf eine christliche Gemeinde angewandt wird, dann glaube ich, hat das auch die Bedeutung, hey, wir sind in einem geistlichen Kampf, schreckt davor nicht zurück. Stellt euch diesem Kampf, bleibt mutig, stellt euch dem, nehmt es wahr. Und dann steht dort und kämpft und geht vorwärts. Führt mutig und treu die Anweisungen Gottes aus. Das war das, was die Soldaten im Alten Testament gemacht haben. Egal wie widersinnig das kam, egal wie verstandesmäßig oder mengenmäßig und stärkemäßig sie unterlegen waren. Wenn Gott gesagt hat, mach das, geht dort hinterher. Und ich glaube, das ist für uns als Gemeinde genauso notwendig. Dass da, wo uns die Gesellschaft, da wo wir vielleicht auch innerlich sagen, sowas geht fein nicht. Das ist ein bisschen zu kühn. Das ist ein bisschen zu mutig. Dass wir dort nicht zurückschrecken. Im Persönlichen, aber auch als Gemeinde. Lasst uns aufhören, Dinge zu vermischen. Männer sollen Männer sein, Frauen sollen Frauen sein. Und wir dürfen damit versöhnt sein. Und das muss dann nicht sein, dass Männer soft ohne Ende sind und überhaupt keine Stabilität mehr an sich haben und es versuchen, nur recht zu machen. Und Frauen dafür dann die sind, die, wir müssen jetzt alles zusammenruppen, weil die Männer kriegen es ja nicht gebacken. Lasst uns ermutigen, in unserer Identität und in unserem Geschaffensein zu wandeln. Und lasst uns helfen, da drin zu sein. Lasst uns die Unterschiede lieben und sie nicht hassen und versuchen, wieder gleich zu machen. Und der letzte Punkt. Seid stark, seid kräftig. Dieses Wort kommt vor allem in Bezug darauf vor, im Geist stark zu werden. Das heißt, dort eine geistliche Stärke zu erlangen, eine Festigkeit. Ein Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, als ich dieses Wort gelesen habe, war David. Dort heißt es im 1. Samuel 30, Vers 6, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Zur Situation: David ist schon zum König gesalbt und ist aber immer noch auf der Flucht vor Saul. Saul herrscht noch, regiert noch, aber die Königswürde ist von ihm genommen. Aber David ist noch nicht der neue König im irdischen Sinne und muss immer wieder vor Saul abhauen. Und dort erlebt er ganz viel. Er wird immer mal wieder herausgefordert, dann fehlt das Essen für seine ganzen Männer, mit den 600, wie er unterwegs war. Und dann kam jetzt noch ein Überfall der Ammoniter, eines der damaligen Feinde Israels. Und die plünderten die Stadt Ziklag. Und das war so ein bisschen in dem Moment der Aufenthaltsort von Davids Familienangehörigen, beziehungsweise auch von seinen Leuten, wo die Kinder und wo die Frauen untergebracht wurden, während die Männer unterwegs waren und dort sich vor Saul verstecken mussten. Und dieses Ziklag wird von den Ammonitern überfallen. Und die Frauen und die Kinder werden weggetrieben, werden zu Geiseln genommen und sie werden mit den Ammonitern mitgenommen. Und da ist es nur verständlich, dass wenn der Feind so kommt und raubt, dass das was mit dir macht. Und dieses Volk sieht das und erlebt das. Und dann heißt es, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Diese Männer, die so viel für David mit auf sich genommen haben, erleben jetzt, dass ihnen alles, was ihnen lieb und wichtig war, genommen wurde. Dass dort der Feind kommt und plötzlich alles einmal wegnimmt. Und sie bedrängen David. Sie machen ihn verantwortlich für dieses Unglück und für dieses Unheil. Und was macht David? Der nimmt die Beine in der Hand und rennt. Der klagt nicht Gott an. Zumindest steht das hier nirgendwo. Sondern es heißt einfach dieser einfache Satz: David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David wusste, in allen Herausforderungen, die ihm gerade ereilen, in allem, wo er bedrängt wird und wo das Leben ihm gerade wirklich zusetzt und wo er vielleicht auch eine gewisse Stumpfheit erfahren hat, wo er gemerkt hat, oh, ich kann gerade nicht mehr, und wo seine Männer erlebt haben, dass aller Eifer und alle Leidenschaft ihnen mit einmal genommen wurden, wo da wieder Stecker gezogen wurde und plötzlich bist du einfach nur noch leer. David aber stärkte sich in dem Herrn. Und dann komme ich zurück zu meinem Messer. Prediger 10, Vers 10 sagt, wenn eine Axt, andere Übersetzungen sagen, wenn ein Eisen stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden, aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Ich bin auf die Idee mit dem Messer für diesen Sonntag gekommen, weil ich daheim festgestellt habe, dass meine guten Messer langsam stumpf werden und ich die eigentlich mal schleifen müsste. Und da dachte ich, naja, dann mache ich einen Predigtext dazu, dann kann ich das dann kann ich das ja währenddessen machen. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das, was ich da noch machen will, da müsste ich eins von meinen Messern kaputt machen, da hatte ich keine Lust zu. Deswegen habe ich hier ein altes gefunden. Möglich, wie man so ein Messer schleifen kann, ist mit so einem Wetzstahl. Das ist das, was man relativ einfach machen kann. Und dann wäre es was, wo man versucht, dieses Messer zu schleifen. Es ist auch das Problem, wenn so ein Messer wirklich lange Zeit stumpf geworden ist und wenn dieses Messer lange Zeit auch vielleicht Schatten gekriegt hat, die dann tief gegangen sind, dann brauchst du eine gründlichere Behandlung. Da brauchst du etwas, wo dieses Messer deutlicher und stärker geschliffen wird. Und dann gibt es hier sowas, das ist ein Wetzstahl, beziehungsweise Wetzstein. Und das Witzige bei diesem Wetzstein ist, dass der erstmal am Anfang ins Wasser gelegt wird. Dass der sich vollsaugt mit Wasser und dass dann sich hier so ein schöner Film zum Schleifen bildet. Und dann ist es etwas, wo man dieses Messer in einem bestimmten Winkel, und ich finde das auch, wenn ich drüber nachdenke, ein schönes Bild. Man schleift ein Messer nicht so. Das bringt nichts. Man schleift ein Messer auch nicht gerade mal so, sondern ein Messer wird optimalerweise mit 15 Grad geschliffen. Das ist etwas, was relativ flach ist. Und dann ist es etwas, wo man das Messer immer hin und her die ganze Zeit schleift. Man kann es auch so abziehen, aber es geht darum, dass es diese 15 Grad Neigung hat. Und ich finde, das ist ein Bild, wie lässt man sich schleifen? Aus welcher Haltung heraus? Aus einer Haltung des Stolzes? Ich komme mit meiner Kraft nicht mehr weiter, jetzt möchte der Herr uns mal helfen. Oder aus einer Haltung der Demut, zu wissen, ohne Gott bin ich nichts. Wo ich mich niedrig mache. Wo ich weiß, wenn Gott mir nicht hilft, wenn Gott jetzt hier nicht eingreift und wenn ich nicht jetzt ein Wunder erlebe Gottes, dann bin ich aufgeschmissen, wo ich mich vor ihm klein mache, weil ich weiß, ich bin sein geliebtes Kind und ich darf mich ihm anvertrauen. Ich komme zu ihm und sage, Herr, ich brauche so deine Hilfe. Und ich harre auf ihn, ich bleibe an ihm. Und dann lasse ich mich schleifen. Eisen schleift man mit Eisen, man braucht da was, was geht, das wäre die Variante. Oder man nimmt eben einen Schleifstein und dann wird man geschliffen. Und das braucht eine ganze Zeit. Eine Zeit, wo man immer wieder über diesen Schleifstein hier gezogen wird. Und dann ist es so, dann gibt es verschiedene Körnungen. Da gibt es 1000er Körnungen. Und dann habe ich hier hinten noch eine 3000er Körnung, da wird es dann ein bisschen feiner. Die 1000er ist dafür da, erstmal die groben Schatten rauszumachen. Die 3000er Körnung ist dafür da, dass man die Feinheiten und einen feinen Schliff hinbekommt. Ich habe vorhin gesagt, es wird ins Wasser getaucht. Epheser 5, Vers 26 sagt, damit Gott sie heilige, damit meint er seine Braut, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Ein Wasserbad im Wort. Dieser Schleifstein wird ins Wasser gelegt, bis er so lange vollgesaugt ist, dass dort ein Wasserfilm kommt. Und das Wort Gottes, was uns schärft, was uns schleift und was am Anfang erstmal grobe Brocken wegnimmt und uns ganz klar zeigt, was geht und was nicht geht. Wo, wenn wir vielleicht zum Glauben kommen und wir merken, bis jetzt haben wir gelogen, was die Balken biegen, dann werden wir bei Zeiten merken, dass es im Reich Gottes keinen Platz hat. Und dann gilt es, das durch Buße hinaus zu tun, ans Kreuz zu gehen und dort Vergebung dadurch zu erlangen. Und sich vor Gott zu demütigen und zu sagen, hier habe ich gesündigt. Da werden erstmal die groben Dinger weggetan. Und je länger wir mit Gott unterwegs sind, merkt man aber, dass Gott in die Feinheiten geht. Und dann ist es vielleicht nicht nur die klare Lüge, sondern dann sind es vielleicht auch die Halbwahrheiten, wo uns Gott plötzlich deutlich macht, das gehört genauso nicht in mein Reich. Und das gehört nicht zu meinen Kindern. Und so schleift uns Gott durch sein Wort. So überführt er uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir brauchen das. Und da brauchst du auch den anderen dazu. Weil häufig merken wir im Miteinander, was da eigentlich in uns noch ist. Häufig merken wir im Miteinander, was da nicht in Ordnung ist und wo wir Vergebung brauchen. Und wo wir vergeben müssen. Und wo unser Herz hart ist oder verbittert oder ernüchtert, frustriert. Und dieser Schleifprozess, der macht nicht unbedingt Spaß. Und der kann auch ganz schön dauern. Man kann natürlich auch sagen, wieso soll ich so ein Messer schleifen? Das funktioniert ja. Wenn eine Axt oder ein Eisen stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden. Dieses Bild von dieser nicht geschärften Klinge habe ich mal bei einem Willow-Kongress oder zu einer Aufnahme von dem Willow-Kongress gehört von Martin Schleske. Das ist ein begnadeter Geigenbauer und der baut Geigen. Ja. Und da ist es so, dass wenn er diese Wölbung in diesem Korpus dieser Geige macht, dann sticht er das mit einem Stecheisen aus. Und dann ist es etwas, wo er dieses Holz vor sich liegen hat und vor allen Dingen mit seiner Bauchdecke immer wieder drückt. Er macht das aus dem Bauch heraus, dass er das abschält, Schicht für Schicht. Und er hat gesagt und berichtet, er merkt es, wenn ein Eisen stumpf wird, weil er dann umso mehr Kraft braucht. Diese Hobel, die er dort abzieht, die gehen nicht mehr so einfach. Und ich sage mal so, im Kleinen ist es mit einem Messer auch so. Ich merke spätestens dann, wenn ich mit so einer Klinge versuche, Tomaten zu schneiden und ich die mehr zerquetsche, als dass ich sie schneide. Spätestens dann weiß ich, dass dieses Messer eine Generalüberholung braucht. Dann ist es etwas, wo ich merke, muss ich mal ran. Und das macht Mühe und das braucht Zeit. Und da habe ich selten Lust zu. Und das Problem ist, dass es uns, glaube ich, in unserem Leben selber so geht. Martin Schleske damals sagte, ja, das geht schon noch. Wie oft sagen wir diesen Satz, ja, es geht schon noch. Und für ihn war es ein Beispiel dafür, ja, es geht schon noch. Und er hat gemerkt, wie er immer mehr Kraft aufwenden muss und wie er müder wurde. Und was er dann noch festgestellt hat, so ein es geht schon noch Eisen, hat meistens auch irgendwo noch Schotten drin. Verletzungen in diesem Eisen. Und in dem Moment, wo man mit so einem Eisen dann weiterarbeitet, macht man in das, was man da macht, Schotten hinein. Man verletzt es. In seinem Fall die Geigen. Wie sieht das miteinander unter uns aus? Es geht schon noch. Und wir bringen noch mehr Kraft und merken gar nicht, wie wir vielleicht dabei den anderen, der neben uns ist, vielleicht verletzen. Weil unsere Schatten, die wir uns nicht eingestehen wollen und die wir uns nicht ausbessern lassen wollen, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen, den anderen kaputt machen und in Mitleidenschaft ziehen. Seid wachsam. Steht fest im Glauben. Seid mutig oder mannhaft. Seid stark. Hausaufgabe, in Anführungszeichen, überlegt euch mal, wie das mit der Liebe zusammenhängt. Was bedeutet es, diese vier Aussagen, diese vier Aufforderungen des Paulus mit der Liebe zusammenzubringen? Seid wachsam. Und in dieser Wachsamkeit tut ihr alles aus Liebe. Soll alles in Liebe geschehen. Steht fest im Glauben. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Seid mutig. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Seid stark. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Fragen, mit denen ihr gerne mal die Woche weitergehen dürft. Wo ihr versuchen dürft, mal dort ein Stück weiter zu überlegen, das für euch praktisch zu machen. Was bedeutet es für mich, erstmal wachsam zu werden? Und was bedeutet es dann als Konsequenz daraus, Dinge in Liebe zu tun? Und vielleicht nach der Eingangswoche kommt der ein oder andere und kann sagen, hey, ich habe das genau so erlebt. Und ich habe gemerkt, was das für mich für einen Unterschied gemacht hat. Und ich bin ganz anders an Dinge rangegangen. Und ich habe gemerkt, wie da plötzlich ein Segen drauf liegt. Weil ich glaube, genau das ist die Frucht, die wir sehen dürfen und die wir erwarten dürfen, wenn wir uns dem Wort Gottes verpflichten gegenüber, wenn wir dem gehorsam sein wollen und wenn wir sagen, wir machen dort kleine Schritte. Ich möchte mit uns beten. Und dann werden wir noch ein Lied singen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für diese klaren Anweisungen, die du uns gibst. Ich danke dir, Vater, für diese klare, ja, auch Schärfe, die dein Wort mit sich bringt. Und ich bete, Jesus, dass du uns die Demut gibst, uns dem zu stellen. Ich bitte dich, dass du ein Feuer in uns entfachst, dir dort drin zu folgen. Dass, wenn wir vielleicht der Meinung sind, das brauchen wir nicht. Dass du uns dort überführst und dass du uns dort nicht gehen lässt. Sondern dass du uns immer wieder dort zurückführst, bis wir dir gehorsam sind. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns wirklich mehr und mehr in Gehorsam bringst. Dass es nicht nur ein Gefühl ist, was uns leitet in der Nachfolge, sondern dass es eine Hingabe und ein Gehorsam an dein heiliges Wort ist. Denn nichts brauchen wir mehr. Und nichts macht uns vollständiger und gesünder und heiler, als deinem Wort zu glauben und zu vertrauen. Und trotzdem wissen wir, Jesus, und darum bitte ich neu, dass alles durch Gnade geschieht. Und so lass uns diese Gnade zuteil werden. In unserem Alltag, dass wir in den Situationen merken, wo du uns rufst mit deiner leisen und sanften Stimme. Ich bete gerade für die nächsten 14 Tage, dass wir das ganz häufig erleben. Und dass wir merken, wie du unseren Alltag mehr und mehr übernimmst. Und wir wollen das und wir sagen ja dazu, Jesus. Amen. Einmal, draußen stehen solche Karten. Das ist die Jahreslosung mit einem, ich finde, unglaublich vielschichtigen Bild. Die versucht, diese Jahreslosung ein kleines bisschen aufzugreifen. Wer mag, darf einfach hinten vorbeigehen, sich noch so eine Karte mitnehmen und die sich gerne immer mal wieder anschauen, weil ich finde, da kann man unglaublich viel drin erkennen. Und sich so ein Stück mit der Jahreslosung auch weiter beschäftigen. Das eine. Und dann schon mal im Vorausschau. Und zwar haben wir am 31.01., also das ist ein Mittwoch, 19.30 Uhr, planen wir eine Jahresplanung für die Gemeinde zu machen. Und da wäre es schön, wenn aus jeder Gruppe, aus jedem Kreis, Lobpreisteam, Kinder, Mitarbeiter und so weiter und so fort, dass dort ja, sich an dem Tag vielleicht einer oder zwei aus diesen Teams mit einfinden, dass wir dort eine Jahresplanung machen können. Und wenn ihr selber an dem Tag nicht könnt, aber wisst um ein paar Termine, die wir bedenken sollten, dann lasst sie uns bitte im Vorfeld wissen, dass wir das mit aufnehmen können, dass wir die mit aufnehmen können und dass wir dann in die Jahresplanung das irgendwo mit einplanen können. Das wären noch so die zwei Ansagen. Und damit darf ich euch jetzt unter den Segen Gottes stellen und euch für die nächste Woche entlassen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Der Herr, er sei dir gnädig. Und so geht nun hin im Frieden des Herrn. Amen. Einen schönen Sonntag euch, einen guten Wochenstart. Und denk dran, nächste Woche, jetzt könntet, Julian, du könntest nochmal das Allianz-Plakat anwerfen. Da seht ihr die ganzen Termine nochmal kurz übersichtlich und wer das will, entweder macht er sich fix in Screenshot oder hier so ein Foto oder auf der Homepage. Ja, genau, danke Matthias. Super. Und dann im Gemeindebrief steht es auch nochmal, aber wer eine nicht hat, dann hätte man hier vorne das auch nochmal schön übersichtlich gestaltet. Genau.